Und dann gab es ein Propensity-Score-Matching. Das bedeutet also, man versucht, die beiden Gruppen offen und robotisch eben anhand von wesentlichen relevanten Variablen so gleich zu machen, in Anführungszeichen, dass sie eben eine hohe Vergleichbarkeit haben.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte Sie begrüßen zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts Publikation des Monats. Meine besondere Freude ist es heute, das erste Mal mit Philipp Mandeldies zu machen. Und ja, Philipp, willkommen bei unserem Podcast der Martini-Klinik.
Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf, Markus, und dass wir es heute diskutieren dürfen. Und begrüße natürlich auch unsere Zuhörer und freue mich sehr auf die nächste Zeit.
Ja, wir freuen uns auch, freuen uns auf die Studie, die du rausgesucht hast. Aber bevor wir damit loslegen, vielleicht schilderst du nochmal ganz kurz deinen Werdegang. Wir kennen dich ja schon lange Zeit hier in der Martini-Klinik, aber du hast zwischendurch auch noch woanders gearbeitet. Charakterisiere mal ganz kurz deine berufliche Laufbahn. Ein paar Sekunden.
Ja, sehr gern. Also ich habe in München Medizin studiert, ist jetzt leider auch schon so 13, 14, fast 15 Jahre her, die Zeit vergeht. Dann war ich in Zürich und dann war ich eben meine erste urologische Stelle hier in Hamburg am UKE und durfte eben dann auch im Rahmen der Rotation die Martini-Klinik kennenlernen, was mir sehr gut gefallen hat. Bin dann aber nach Frankfurt an die Uni gegangen und jetzt freue ich mich, dass ich hier sozusagen als leitender Arzt wieder zu dem Team dazustoßen durfte.
Ja, wir kennen dich ja schon seit ein paar Jahren und haben uns sehr gefreut, dass du uns wieder ergänzt hast. Und die Studie, die du rausgesucht hast diesmal, ist eine von uns schon seit Jahren beobachtete Studie, der sogenannte LAPRO-Trial. Und fass doch mal zusammen, warum du diese Studie, was sie uns zeigt, warum du die rausgesucht hast.
Ja, sehr gerne. Also der LAPRO-Trial ist praktisch eine Studie aus Schweden, in denen in verschiedenen Zentren untersucht wurde, ob die robotische oder die offene radikale Prostatektomie in puncto onkologischen, aber eben auch funktionellen Ergebnissen besser sein könnte. Und ich finde das deswegen so sehr interessant, aus eigentlich mehreren Punkten. Der erste Punkt ist, dass praktisch dadurch, dass dort die Patienten nicht wie vielleicht in Deutschland sich die Kliniken aussuchen können, denen sie operiert werden, sondern sie werden eben heimatnah operiert und es eben dort Kliniken gibt, die eher offen oder robotisch operieren, wir praktisch eine Art, ich will es mal Pseudo-Randomisierung haben. Also wir haben nicht das, was wir oft sonst bei Studien haben, bei denen wir nicht eine echte Randomisierung haben, dass man immer sagt, naja, vielleicht hat man da so eine Selektionsverzerrung, die ist da wahrscheinlich nicht vorhanden. Das ist das erste Spannende. Und das andere ist, dass man wirklich ein schon sehr, sehr langes Follow-up hat von diesen Patienten. Und dieses Follow-up ist jetzt schon mehr als 12 Jahre und anlässlich diesen 12 Jahren wurde jetzt eben auch eine neue Publikation im European Urology Oncology herausgegeben, die wir eben heute hier diskutieren wollen.
Ja, und das hat uns natürlich, muss man sagen, schon ein bisschen überrascht, was dort gezeigt wurde. Und fasst du mal die Ergebnisse zusammen.
Also in der Tat, ja, für mich war es sehr überraschend, weil ich eigentlich immer vom Gefühl der gesagt hätte, die robotische und die offene Prostatektomie sind zumindest bei den wichtigen Endpunkten, also Überleben oder krebsspezifisches Überleben und den funktionellen Endpunkten Kontinenz und Potenz ebenbürtig. Aber in dieser Studie hat sich eben gezeigt, dass zum einen, und man muss ja sagen, das ist keine kleine Studie, ne? Das sind 3.500 Patienten, die dort eingeschlossen wurden, wobei man eben sagen musste, dass ungefähr 75% robotisch operiert wurden und 25% eben offen operiert wurden, aber mit dieser großen Patientenzahl konnte gezeigt werden, dass die prostatakrebsspezifische Mortalität, also wirklich ein sehr, sehr harter und wichtiger Endpunkt, bei den robotisch operierten Patienten nur 2,0% betragen hat, wohingegen es bei den Patienten, die offen operiert wurden, 4,5% waren. Also die robotische Prostatektomie hat ja eine Hazard Ratio von 0,36, bedeutet, man hat eine Risikoreduktion, die wirklich sehr, sehr deutlich ist, von 64% durch die robotische Prostatektomie.
Ja, ich finde es gut, dass jetzt nochmal auch die Absolutzahlen und die relativen Risikofaktor oder das relative Risiko nochmal gesagt hast. Also es waren 2,5%, kann man natürlich sagen, ist das so viel, aber es ist statistisch signifikant und eindeutig und das ist wirklich überraschend.
Ja, und man muss ja eben auch sagen, klar, normalerweise will man sagen, wenn man jetzt ein Medikament einsetzt, was sind dann 2%, aber es ist einfach nur operiere ich offen oder robotisch? Also das ist ja für den Patienten nicht mit mehr Nebenwirkungen vergesellschaftet, ganz im Gegenteil. Wir glauben ja eher daran, dass die robotische Prostatektomie auch etwas schonender ist für den Patienten. Also in dem Fall finde ich 2,5% weniger prostatakrebsspezifische Mortalität nach 12 Jahren wirklich beachtenswert.
Ja, absolut. Du hast schon anfänglich gesagt, es war ja so eine Pseudo- oder Quasi-Randomisierung, weil die Leute dahin gegangen sind, wo sie gerade halt wohnen, da in das Krankenhaus gegangen sind. Und du hast natürlich auch schon, aber vielleicht nochmal betonend, ein bisschen ungerecht war es ja schon, 25% offene OPs nur noch und 75% ist so richtig so reflektiert auch sozusagen den Umbruch, den es damals in Schweden gab, 2008 bis 2011 war die Randomisierung. Ist das für dich, wo du sagst, naja, es ist schwierig zu vergleichen, wenn dann doch so ungleiche Fallzahlen in den Gruppen sind?
Also auf jeden Fall ist das ein Kritikpunkt, den man immer im Hinterkopf haben muss. Denn es ist ja nicht nur, dass man sagt, naja, 3/4 wurden robotisch operiert, sondern 1/4 auch und 1/4 offen. Man muss sich ja, und das wissen wir ja alle, man kann ja nur gewisse Variablen sich anschauen, aber viel bleibt ja im Verborgenen. Wie sind die Strukturen vor Ort? Es ist ja anzunehmen, dass wahrscheinlich irgendwie in dünn besiedelten Gegenden in Schweden die Patienten eher offen operiert werden, weil sich eben dort vielleicht der Einsatz eines Roboters nicht lohnt. Dann ist natürlich die Frage, wie ist es in diesen Gegenden? Wie ist die Vorsorge? Wie ist die Nachsorge? Also es kann ja hier sehr, sehr viel hineinspielen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass, und das ist dann ja eher zu Ungunsten der robotischen Prostatektomie in diesem Fall, dass die Operateure, die eingeschossen wurden, mehr Erfahrung mit der offenen Prostatektomie hatten. Das ist ja irgendwie naheliegend, weil das eben auch zu einer Zeit ja entstanden ist, in der die robotische Prostatektomie zwar sehr, sehr stark im Kommen war, aber es eben noch nicht so viele Operateure gab, die jetzt wirklich eine sehr hohe Erfahrung hatten. Also ist es so, dass im Schnitt nur 25% der Operateure, die die robotischen Patienten operiert haben, schon mehr als 100 Fälle operiert hatten, aber ja fast 60% die Operateure, die offenen operiert haben. Also auch da sieht man das. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, natürlich, dass die Patienten, die robotisch operiert werden, auch in Zentren operiert wurden, die mehr OPs pro Jahr gemacht haben. Auch das konnte man in der Studie sehen. Also es bleibt ein sehr, sehr heterogenes Bild am Ende stehen. Das auf jeden Fall. Und ich denke, deswegen muss man auch diese Daten natürlich etwas mit Vorsicht genießen und vielleicht auch einfach in die andere bestehende Literatur einordnen und jetzt nicht diese Daten für sich stehen lassen.
Ja, ich finde es für mich das so ein bisschen auch so, sag mal so, die Entwicklung ist irgendwie so ein klar, der Zug ist meiner Ansicht nach abgefahren. Ich glaube, da wird keiner widersprechen heutzutage, dass die Zukunft die Robotik ist. Und das hat sich ja viel daraus oder hat sich ja viel entwickelt, ohne dass wir da zu dem Zeitpunkt eine klare Datenlage zugunsten haben. Aber es ist so wie so eine, möchte ich schon fast sagen, retrospektive Rechtfertigung dieser Entwicklung. Wie interpretieren die denn eigentlich die Ursache? Was wurde dort, warum soll es denn besser sein, ob man das Skalpell von der Konsole aus oder mit der Hand steuert?
Ja, das ist sehr interessant und vielleicht auch naheliegend. Das glaube ich, das, was wir ja auch in der täglichen Praxis immer sagen, es ist vor allen Dingen die bessere Sicht. Wir haben bei dem Roboter eine vielfache Vergrößerung, wir haben die 3D-Sicht. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und die Idee ist eben, dass man weniger positive Absetzungsränder am Ende erzeugt und deswegen eine bessere Tumorkontrolle hat. Ob das wirklich so ist oder nicht, sei dahingestellt, zumal was ja auch Fragen aufwirft, aber das ist jetzt vielleicht nur am Rande diskutiert. Es gibt andere onkologische Endpunkte, die dann nicht wirklich signifikant unterschiedlich waren zwischen den beiden Gruppen, wie zum Beispiel das PSA-Rezidiv. Da fragt man sich natürlich, naja, wenn wir sagen, wir haben mehr R1er in der offenen Gruppe, dann haben wir aber gleich viel Rezidive und dann haben wir wieder eine höhere Rate an krebsspezifische Mortalität in der offenen Gruppe. Da würde ich zumindest mal ein Fragezeichen da hinten setzen, ob das alles dann in sich stimmig ist. Aber es ist, wie es ist. Ich stimme dir vollkommen zu. Mit oder ohne dieser Studie denke ich, die offene Prostatektomie oder auch in Großteil die offene Chirurgie sicherlich vielleicht ein bisschen ein Verfahren, was viele Jahre sehr, sehr gut funktioniert, aber was langsam nicht mehr zeitgemäß sein dürfte. Und ich glaube, das sieht man ja auch an den anderen Ergebnissen, auch an den funktionellen Ergebnissen dieser Studie, oder?
Ja, genau. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Genau. Ja, sprechen wir da auch mal drüber.
Ja, also wir wissen ja alle, dass natürlich die die Onkologie immer führend ist, aber für unsere Patienten die funktionellen Ergebnisse auch sehr wichtig sind oder für manche sogar gleich wichtig. Und auch hier konnte man eben zeigen, ein bisschen andere Patienten, die eingeschlossen wurden, nur bis mehr als 2.500, aber wie auch immer. Und da konnte man eben zeigen, dass interessanterweise auch bei der robotischen Prostatektomie die Raten an Patienten, die noch eine Erektion haben konnten nach der OP, signifikant höher waren. Also auch hier im Punkto Potenz Vorteile für die radikale robotische Prostatektomie. Bei der Inkontinenz oder bei der Kontinenz konnte das in dieser Studie jetzt nicht nachgewiesen werden.
Okay, ja, ich fasse das oder versuche es mal zusammenzufassen. Also Kontinenz vergleichbar Potenz zugunsten der Robotik und jetzt die ganz große Besonderheit, das ist das, was diese Studie mit einem wirklich wichtigen Endpunkt, karzinomspezifisches Überleben, auch ein Vorteil. Das ist schon ein dickes Brett, finde ich, was Sie da gebohrt haben.
Auf jeden Fall, ja.
Nichtsdestotrotz, wir haben immer alles, wir kritisieren auch immer alles oder hinterfragen es kritisch. Wir haben hier gesehen, ja, unterschiedliche Operateure, unterschiedliche Erfahrungslevel. Es gibt ja noch einige andere Studien auch, die diese Vergleiche gemacht haben, offen und robotisch, und wir selber uns hier in der Klinik auch extrem intensiv in dieser ganzen Transformationsphase damit beschäftigt. Und vielleicht fasst du auch mal unsere Daten, wir hatten ja zuletzt 2024 dazu was publiziert, zusammen.
Auf jeden Fall sehr, sehr gerne, weil ich glaube, auch wenn das natürlich wieder retrospektive Daten sind, also beziehungsweise auch nicht randomisierte Daten, wurde hier was ganz Gutes oder Interessantes gemacht. Es wurden mehr als 18.000, also fast 19.000 Patienten eingeschlossen, die hier in der Martini-Klinik operiert wurden. Und dann gab es ein Propensity-Score-Matching. Das bedeutet also, man versucht, die beiden Gruppen offen und robotisch eben anhand von wesentlichen relevanten Variablen so gleich zu machen, in Anführungszeichen, dass sie eben eine hohe Vergleichbarkeit haben. Und das wurde eben vor allen Dingen gemacht, auch für die Expertise der Operateure, also dass sozusagen nur wirklich High-Volume-Operateure auch eingeschlossen wurden und daneben eben auch die ganzen Patientencharakteristika vergleichbar sind. Und was eben interessant ist hier wiederum, dass vor allen Dingen hier sich gezeigt hat, dass die Kontinenz auch besser ist bei den Patienten, die robotisch operiert wurden, also ein weiterer relevanter funktioneller Endpunkt. Und auch wieder, und das bestätigt sozusagen die Lapro-Studie, eben auch die Ergebnisse für die erektile Funktion 12 Monate nach der Operation. Also hier konnte eben gezeigt werden, dass alle oder die beiden relevanten Endpunkte Kontinenz und Potenz eben signifikant besser sind bei der robotischen Operation.
Ja, das war für uns natürlich auch, also wir sind ja sehr, würde ich sagen, data-driven in der Klinik. Wir machen diese Patient-Reported Outcomes seit seit 2 Jahrzehnten sehr intensiv, machen da Operateursvergleiche und so weiter und so weiter. Und natürlich gucken wir auf diese operativen Verfahren als Leute, die aus der offenen Schule kommen. Aber die Datenlage ist immer so, die Tendenz ist doch überall so klar, dass die Funktionalität doch ein Ticken besser ist. Es ist immer das Wichtigste, die Erfahrung des Operateurs, keine Frage. Ich glaube, da sind sich auch alle einig. Aber wenn man beide Verfahren hat, beide Verfahren gut beherrscht, dann sieht man doch die Vorteile in den Nuancen in der Robotik eindeutig. Vielleicht schilderst du einmal kurz, wie es bei uns im OP aussieht. Und wir haben ja mit dir auch ein neues operatives Verfahren hier bei uns eingeführt, Ratio Sparing, wo wir ja so ein bisschen zurückhaltend waren, weil wir nicht die Expertise hatten, aber die hast du mitgebracht. Berichte doch mal über deine Erfahrung zum Ratio Sparing und wo du die Indikation anders siehst als in dem traditionellen.
Ja, sehr gerne. Also wir sprechen jetzt immer nur über die robotische Prostatektomie. Ich glaube, es gibt ja nicht die robotische Prostatektomie. Wir wissen, es gibt verschiedene Hersteller der Robotersysteme. Es gibt Multiport-Systeme, es gibt Single-Port-Systeme und es gibt eben auch verschiedene Herangehensweisen intraoperativ. Und normalerweise führen wir den ventralen Ansatz durch, also wir lösen die Blase, um an die Prostata zu bekommen. Was man eben auch machen kann, dass man sozusagen den dorsalen Ansatz fährt, eben der Retius-sparende Ansatz, weil man eben diesen Retius-Raum nicht eröffnet und praktisch zwischen Prostata und Rektum direkt einsteigt und dort dann die Prostata entfernt. Wie bei allen Ansätzen, es gibt Vorteile und Nachteile. Ich fange vielleicht mal mit den Nachteilen an. A, es ist am Anfang relativ sagen wir, kompliziert zu erlernen. Ich glaube, das habt ihr auch festgestellt. Ich durfte das aber in Frankfurt mir sozusagen mit viel Mühen und Reisetätigkeit nach Korea, da machen das auch viele, aneignen. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Lymphadenektomie am Ende des Tages wahrscheinlich eher nur eingeschränkt möglich ist, weil man eben dafür wieder den Reziusraum eröffnen muss. Und es macht ja nicht so viel Sinn, ihn erst zu erhalten und ihn dann bei der Lymphadenektomie wieder zu eröffnen. Also deswegen auch eher Patienten, die jetzt nicht eine extendierte Lymphadenektomie brauchen. Und der dritte Nachteil ist, das stellt sich auch in der Literatur dar, dass es vielleicht ein Hauch mehr an R1-Situationen gibt. Ich glaube gar nicht echte R1er, sondern eher R1-Situationen, in denen man eben einfach während der Präparation so ein bisschen mit seinen Werkzeugen in die Prostata hineinkommt, weil es einfach ein bisschen enger ist. Aber da muss man sich einfach auch mal dann Daten mit längeren Follow-up zum biochemisch rezidivfreien Überleben anschauen. Ich glaube, der große Vorteil dieser Technik ist die bessere Kontinenz, vor allem die bessere Frühkontinenz. Ein Großteil der Patienten, bei uns ungefähr 85%, sind nach 4 Wochen nach der Operation bereits vollständig kontinent. Das ist, glaube ich, das große Plus. Und deswegen kann man auch so ein bisschen sagen, das war ja deine Frage, bei wem sehe ich die Indikation? Also es ist wie immer, das ist kein Verfahren, was für alle Patienten unbedingt angewendet werden sollte. Ich glaube, wenn man sich das überlegt und das ein bisschen kombiniert, sind das eher ältere Patienten, die vielleicht Kontinenzprobleme bekommen und auch eher die alten, nicht Hochrisikokarzinompatienten, weil man da vielleicht nicht unbedingt mehr R1er produzieren will oder auch nicht unbedingt auf die Lymphadenektomie verzichten möchte. Aber ich glaube, Intermediate-Risk-Patienten, alles über 68, 69, 70, ich glaube, das sind Patienten, mit denen man darüber sprechen kann.
Solche Sachen wie Mittellappen oder besonders große Prostata, würdest du eher anterioren Zugang machen?
Ja, es gibt Leute, die machen das auch bis 150 Milliliter, den Rezius. Das wird natürlich dann wirklich eng. Ich denke so, die Grenze ist wahrscheinlich, oder bei mir so bei 80, vielleicht 90. Und wenn der Mittellappen zu groß wird, kann es ein bisschen schwierig werden, wenn man sozusagen die Ostie nicht einsehen kann, interoperativ. Und dann macht man sich ein bisschen Sorgen wegen der Ostienverletzung, obwohl es da auch Kollegen gibt, die das gar nicht stört. Aber gebe ich dir recht, das sind sicherlich nochmal Limitationen.
Gut, ich wollte noch einmal kurz die Gelegenheit auch nutzen, so unseren, ich möchte mal sagen, fast schon Fuhrpark in der Martini-Klinik einmal zu charakterisieren. Und wir hatten ja auch die Diskussion hier intern gehabt, die Patienten reden ja immer von Da Vinci-radikaler Prostatektomie, das ist eigentlich gar nicht mehr der richtige Ausdruck, müsste roboterassistiert heißen. Wir haben von Medtronic das Hugo-System, wir haben diesen Single-Port, das ist natürlich auch sehr spannend zu schauen, wie da die Daten sind. Es hat auch unterschiedliches Patientenklientel, ein bisschen das, was du für Rezius auch hast, dass man verschiedene operative Verfahren, es gibt Verfahren, da kann man alles immer machen sozusagen oder fast immer, Multiport-System, Single-Port sind eher die kleineren Prostaten, die früheren Tumoren, gleiches gilt für Rezius-Sparing, also da tut sich gerade eine ganze Menge. Ich möchte noch einen Punkt vielleicht mit dir besprechen, nochmal zurück auf den Labro-Trial und nochmal auf diese karzinomspezifische Überleben und auch auf die Frage, wir haben ja auch unsere biochemischen Rezidivraten angeschaut, wir haben metastasenfreies Überleben in unserer 24er-Publikation zwischen offen und robotisch und haben ja keine Unterschiede gesehen. Für mich ist der große Unterschied im Vorteil oder im Unterschied zu den Schweden und zu vielen anderen Kliniken eben auch, dass wir dieses intraoperative Schnellschnittfeedback bekommen. Und ich glaube deswegen, dass wir auch da nochmal eine Korrekturlevel haben, der das onkologisch nochmal nivelliert, wenn es da Unterschiede geben sollte. Was ist deine Meinung dazu?
Also erstmal, ich bin bei dir. Ich denke auch, dass hier in der Martini-Klinik, und ich meine, ich bin ja seit ein bisschen mehr als ein Jahr da, und kann das ja, glaube ich, auch vergleichen zu, noch ganz gut vergleichen zu anderen Kliniken. Wir machen ja auch viel öfters erstmal schon mal den Versuch des Nerverhalts, oder wir machen ihn eigentlich immer ja den Versuch des Nerverhalts, weil wir sagen, wir haben den intraoperativen Schnellschnitt, den NeuroSafe, in der Hinterhand. Und ich bin mir sicher, dass in dem Labro-Trial erstmal schon mal bei vielen Patienten einfach primär gar nicht versucht wurde, einen Nerverhalt durchzuführen. Das heißt, das ist, glaube ich, schon immer ein großer Unterschied. Denn je weniger Nerverhalt ich durchführe, umso weniger habe ich ein Risiko, in die R1-Situation zu kommen. Außer ich kann das eben mit dem Schnellschnitt nochmal versuchen nachzusteuern. Und zweitens gebe ich dir natürlich da vollkommen recht. Und das ist eben auch die Frage, inwieweit sich das auf unsere Ergebnisse auch bei Potenz und Kontinenz auswirkt. Denn eins ist ja klar, man kann wahrscheinlich diese beiden Publikationen nur sehr, sehr schwer miteinander vergleichen, weil es eben auch methodisch so viele Unterschiede gab. Und natürlich ist auch die Frage innerhalb des Labor-Trials, was gab es denn da für methodische Unterschiede? Auch das wissen wir ja am Ende des Tages nicht. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Kliniken, die an so einer Studie teilnehmen oder alle Kliniken in einem Land immer die gleichen Bedingungen und Operationsverfahren haben.
Ja. Okay, ja, gut. Dann ja, vielen Dank für das Zusammenfassen dieser Studie. Vielleicht noch ein Schlusswort. Die Key Message, du musst in 3 Sätzen sagen, was das Labor-Trial für dich bedeutet.
Labor-Trial ist für mich ein weiterer wesentlicher Baustein, der uns zeigt, dass die Zukunft in der robotischen Chirurgie liegt und wir im Prinzip alle, es ist eigentlich fast nur Vorteile onkologisch und funktionell gibt. Ich glaube, das war zwar nur ein Satz, aber macht nichts.
Ich glaube, Key Message in einem Satz ist noch besser. Ja, Philipp, danke für die Einsicht in diese Studie und deine Interpretation und ich hoffe, es war interessant für Sie und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Alles Gute, tschüss, hoffentlich bis bald.
Ciao.